Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Vor 175 Jahren wurde die erste demokratische Verfassung Deutschlands verabschiedet. Ein Meilenstein in der Geschichte, weil Deutschland zu der Zeit ein Flickenteppich dutzender Königreiche und Fürstentümer war, die sich kulturell zwar sehr nahe standen, aber nur lose in einem Staatenbund zusammenhingen. Jahrzehntelang gab es politische Unruhen im Wunsch nach Freiheit und Einheit und große Teile der Bevölkerung leideten unter Elend und Armut, bis es 1848 schließlich zur Revolution kam. Und die ist zunächst auch sehr erfolgreich. Eine Nationalversammlung wird in der Paulskirche in Frankfurt einberufen, die leider ein Jahr später auch wieder aufgelöst wird. Und ein berühmter Trierer und brennender Demokrat, der von den Menschen gewählt die Region im Parlament vertreten durfte, war Ludwig Simon. Er war nicht nur Teil der Nationalversammlung, sondern saß nach dessen Zerschlagung auch im Stuttgarter Rumpfparlament, wofür er später auch ins Exil musste.
Und Ludwig Simon hat dann lange Jahre im Exil gelebt, ist aber auch im Laufe dieses Exils mal hingerichtet worden. Das erklären wir gleich später. Und dafür haben wir heute einen Experten zu Gast, Jens Fachbach, Historiker aus Trier. Er hat eine Schrift über Ludwig Simon verfasst. Willkommen, Herr Fachbach.
Vielen Dank.
Herr Fachbach, wer war denn Ludwig Simon?
Ja, ich habe meinem Buch, das ich geschrieben habe, über ihn den Titel gegeben, 48er, Exilant Europäer. Also er war ein Protagonist, der, wie schon gesagt, der Revolution 1848, musste dann ins Exil gehen und hat sich gegen Ende seines Lebens mit der Frage Europas beschäftigt. Also er war jetzt nicht unbedingt ein Vorkämpfer der EU, wie wir sie heute kennen, oder gar der Vereinigten Staaten von Europa. Aber Europa war ihm eben ein wichtiges Anliegen. Und damit könnte man ihn zusammenfassen.
Wo ist er denn geboren worden?
Geboren ist er durch Zufall in Saarlouis, weil sein Vater, Thomas Simon, war von Beruf Gymnasiallehrer und hatte halt eben zufälligerweise eine Stelle in Saarlouis bekommen, wo dann sein Sohn geboren wurde. Er hat zu Saarlouis auch keine große Verbindung wohl gehabt. Die Eltern sind, als er noch ein Kleinkind war, nach Trier gezogen und er ist dann in Trier aufgewachsen, ist hier zur Schule gegangen und hat praktisch bis zum Beginn seines Studiums nach dem Abitur in Trier gelebt und ist dann nach dem Studium nochmal zurückgekommen.
Und ist denn bekannt, wo er denn in Trier gelebt hat und in welchem Jahr war das, wo die Familie nach Trier gezogen ist?
Gewohnt hat die Familie zunächst in der Weberbach, im ehemaligen Jesuitenkolleg, war ja damals das Trierer Gymnasium untergebracht, das heutige Friedrich-Wilhelm-Gymnasium, wo sein Vater Lehrer war. Die Familie hatte also zuerst eine Dienstwohnung auf dem Gelände des Gymnasiums und später haben seine Eltern dann ein Haus in der Nähe der Kirche St. Paulin gekauft. Also das lag damals noch ziemlich weit vor der Stadt, war noch weitgehend unbebaut. Es gab rund um die Kirche nur einige größere Häuser, ehemalige Wohnungen der Stiftsherren. Und eins davon hat die Familie gekauft und hat dort eine Schülerpension betrieben. Also sein Vater und seine Mutter haben da Schüler aufgenommen, die aus Orten, aus dem Land rund um Trier kamen, die aufs Gymnasium gingen, aber die eben, weil es natürlich keine Verkehrsverbindungen gab, ja irgendwie in Trier wohnen mussten.
Und das Ganze war im Jahr?
Also er ist ja 1819 geboren und er ist dann jedenfalls bis zum Abitur von diesem Haus aus immer zur Schule gegangen. Dabei muss er dann wohl auch Karl Marx getroffen haben, also Karl Marx, ein Jahr älter, war ja ein Schüler seines Vaters, also Thomas Simon hat Karl Marx in Französisch unterrichtet. Und die Familie Marx wohnte damals an der Porta Nigra. Und wenn Ludwig Simon von St. Paulin aus zur Schule ging, dann dürfte er natürlich über die Paulinstraße gegangen sein, dann durch das Martinstor neben der Porta Nigra und auf der linken Seite dann das Haus, in dem Karl Marx wohnte. Also es kann durchaus sein, dass die zwei öfter mal zusammen von dort aus in die Schule gegangen
sind. Da hat er so angeklopft und gesagt, Karl, jetzt geht's zur Schule.
Also sie werden sich gekannt haben, das ist ganz klar. Aber ob sie miteinander befreundet waren, ob sie miteinander zu tun haben, es gibt leider keine Unterlagen darüber.
Von Karl Marx ist ja bekannt, das wurde später ein bekannter Philosoph und Revolutionär, Begründer des Kommunistischen Manifestes, mit allen Folgen, die wir heute kennen, beziehungsweise Verteufelung oder Lobpreisungen. Ist denn der Ludwig damals quasi schon auf dem Schulweg von Karl Marx quasi beeinflusst worden? Oder woher?
Nein, also man muss davon ausgehen, dass Ludwig Simon das aus seiner Familie mitgebracht hat. Also sein Vater Thomas Simon. Das war eine etwas unkonventionelle Familie. Sein Vater stammte aus einer recht armen Familie. Er hatte also früh seinen eigenen Vater verloren, besuchte dann das Priesterseminar in Trier, was die einzige Möglichkeit damals war, für ein unbemitteltes Kind das Gymnasium zu absolvieren und zu studieren. Er ist dann aber eben nicht Priester geworden, sondern hat eine Frau geheiratet, also Ludwig Simons Mutter, die, und jetzt kommt's, älter war als er und Protestantin. Da lachen wir heute drüber, wenn man sowas als besonders hervorhebt, aber damals war das schon ungewöhnlich.
Ja, sehr ungewöhnlich.
Und vor allem, was auch noch hinzukommt, das älteste Kind, ein Mädchen, die ältere Schwester von Ludwig Simon, wurde vorehelich geboren. Und ich vermute, das ist möglich, dass Thomas Simon gar nicht der Vater dieses Kindes war, also dass er eine Frau mit einem unehelichen Kind geheiratet hat. Und damit war die Familie Simon in gewisser Weise, obwohl der Vater ja als Gymnasiallehrer eine respektierte Persönlichkeit war, stand die Familie doch ein bisschen am Rand. Das war vielleicht so ähnlich wie bei Karl Marx, dessen Vater war ja ursprünglich Jude gewesen und hat sich dann taufen lassen, allerdings protestantisch im katholischen Trier. Und obwohl er auch ein angesehener Mann war, aber trotzdem war die Familie, ähnlich wie vielleicht eben auch die Familie Simon, hatte so eine gewisse Sonderstellung. Und das wird Ludwig Simon als Kind wahrscheinlich schon auch empfunden haben. Also da kann man von ausgehen, dass ihn das durchaus geprägt hat. Und hinzu kommt noch, dass sein Vater sich auch sehr für Arme einsetzte. Also in der Nähe von St. Paulin, das Marviertel, kennt man ja heute noch. Da lebten damals sehr viele Gärtner, Tagelöhner, die ziemlich arm waren. Und Thomas Simon war da sozusagen Armenpfleger. Und durch seine eigene Herkunft, er kam ja aus einer recht armen Familie, wird er sicher seinen Sohn auch darin bestärkt haben, sich sozial zu engagieren.
Es ist ja generell überhaupt eine Epoche damals, als Ludwig Simon aufwächst, zusammen mit Karl Marx. Das ist eine Zeit großer Armut, hier generell in der Region Trier. Es gibt ja die Krise der Winzer an der Mosel, die halt unter einen enormen Preisverfall leiden im Laufe des frühen 19. Jahrhunderts. Es gibt die Armut in Trier selber. Es gibt ja die Armenkarte, die an der Uni Trier mal erstellt worden ist und die zeigt, wie viele Menschen damals hier in Trier wirklich existenzielle Not gelitten haben. Und das muss ja der Ludwig Simon damals ja auch bemerkt haben und wahrgenommen haben.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, sein Vater war halt ehrenamtlicher Armenpfleger in diesem sehr armen Viertel da, Marviertel. Und das wird er sicher mitgekriegt haben, dass er in diesem Haus bei St. Paulin da in bürgerlichen Verhältnissen aufwächst, dass es aber viele Leute gibt, denen es anders ging. Und das wird ihm sicher sein Vater auch so vermittelt haben. Also so nach dem Motto, Junge, guck mal, wie gut es dir eigentlich geht und guck mal, wie viele Menschen so arm sind, dass sie sich kaum das tägliche Brot leisten können. Also damals bedeutete Armut wirklich, dass man nicht wusste, was man am nächsten Tag essen soll. Und dass also zum Beispiel auch die Steuern auf Lebensmittel, die damals erhoben wurden, das war dann auch später eine Forderung von Ludwig Simon, das war eine existenzielle Belastung für die armen Leute, die halt eben Mahl- und Schlachtsteuer zahlen mussten und Mehl und Fleisch war teuer dadurch und die sich dann einfach das Essen nicht leisten konnten. Also das muss man sich immer ins Gedächtnis zurückrufen.
Also war es quasi auch kein Zufall, dass sowohl Ludwig Simon als auch Karl Marx, kritisch denkende Revolutionäre, jetzt gerade aus Trier kamen?
Genau. Also einmal durch diesen familiären Hintergrund, der bei beiden sehr ähnlich ist, dann durch diese Armut und was man auch nicht vergessen darf, das Trierer Gymnasium war damals unter dem Leiter Direktor Wittenbach, das ist ein Historiker gewesen, der auch eine heute noch bekannte historische Arbeiten über Trier geschrieben hat. Dieses Gymnasium war damals, also ein Christian Jansen hat das mal sehr schön formuliert, ein Fokus oppositionellen Denkens. Also da waren einige Leute als Lehrer tätig, die, heute würde man sagen, unabhängige Köpfe waren, die teilweise eben auch mit Ludwig Simons Vater befreundet waren. Und dieses Gymnasium wurde damals von der preußischen Regierung überwacht. Und die Kirche überwachte das auch fast. Also zum Beispiel ein Freund von Ludwig Simons Vater, der hat mal den Schülern im Unterricht erzählt, ja, also was in der Bibel über die Zerstörung von Sodom und Gomorra steht, das sollte man nicht wörtlich nehmen. Das wäre in Wirklichkeit ein Vulkanausbruch gewesen, der diese Stadt zerstört hätte. Und das wurde also sehr negativ aufgefasst, dass da eben Jünglinge in dieser Schule, weil war natürlich eine reine Jungenschule, Mädchen durften das Gymnasium damals ja nicht besuchen, dass also die Jünglinge dort den Glauben verlieren. Das wurde also negativ angekreidet. Und das hat sicher auch dazu beigetragen, dass Ludwig Simon eben der wurde, der er dann am Ende war. Also dieses Elternhaus, die Schule, der Umgang seines Vaters mit den Kollegen, das hat ihn wohl sehr in diese unabhängige Richtung gebracht.
Aber Abitur hat er ja gemacht. Er ist ja auch zum Studieren dann nach Bonn gegangen. In Trier gab es zu dem Zeitpunkt ja keine Universität. Genau. Hat dort auch das Studium abgeschlossen. Was hat er denn studiert?
Er hat Jura studiert und Kameralwissenschaften. Und er hat dann später in seinen Lebenserinnerungen hat er geschrieben, dass er vor allem auch das studiert hätte, weil er eben glaubte, als Anwalt später sich für die Gerechtigkeit einzusetzen und den Menschen helfen zu können. Das ist natürlich eine Formulierung, die hat er dann eben in seinen im Exil geschriebenen Erinnerungen gewählt. Ob das wirklich so war, weiß man nicht. Man muss natürlich auch bedenken, es gab ja damals nicht so unendlich viele Möglichkeiten, was man studieren kann. Und Jura war nun mal auch, vielleicht wie heute auch, so ein bisschen das Fach, was man halt wählt, wenn einem irgendwie nichts anderes direkt so am Herzen liegt. Also Mediziner hätte man vielleicht noch werden können damals, aber sehr viele Fächer gab es ja nicht in der Form oder die führten dann direkt zu einem gelehrten Dasein. Und von daher lag Jura wahrscheinlich nahe.
Er hat ja diesen Beruf ja dann auch ausgeübt, aber er hat ja dann zwischendurch ja auch Wehrdienst abgeleistet, also in der preußischen Armee. Das ist ihm ja später noch ein bisschen auch zum Verhängnis geworden. Ne?
Genau, also er hat, ich meine, das war ja damals auch so, dass man eben den Wehrdienst ableisten musste, beziehungsweise jemand, der Abitur hatte und auch ein Studium, war der Wehrdienst etwas kürzer und führte dann eben auch dazu, dass man am Ende Reserveoffizier werden konnte. Also Ludwig Simon war dann am Ende, nach einigen Übungen war er dann Leutnant der Reserve. Und das war damals natürlich auch eine wichtige Sache, weil da ein starker sozialer Druck da natürlich bestand, seinen Wehrdienst abzuleisten. Aber Ludwig Simon war auch immer ein Vertreter der Wehrpflicht, weil er sagte, eine Armee, die aus Wehrpflichtigen besteht, kann man nicht dazu benutzen, um auf die eigene Bevölkerung loszugehen. Also weil eben in einer Armee Leute dienen, die dann unter Umständen auf ihre Brüder, Väter, wie auch immer, schießen müssten, wenn sie gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt werden, wird sich eine Armee mit Wehrdienstleistenden, wird sich dagegen wehren, während eine Armee mit, das jetzt sehr in Anführungszeichen gesetzt, Söldnern, zu allem bereit ist. Also deswegen hat er die Wehrpflicht immer auch sehr hochgehalten und verteidigt, weil er eben sagte, dass das dann keine reine Fürstenarmee, sondern sozusagen eine Bürgerarmee ist.
Also ein junger Trierer hat einen Beruf, hat zwischendurch Wehrdienst geleistet, lebt wieder dann in Trier. Genau. Und in Trier gärt es, nicht nur in Trier, in ganz Deutschland. Es gibt also Unzufriedenheit mit dem damaligen autoritären Monarchien, die damals in Europa vorherrschten. Und dann bricht in Frankreich 1848 die Revolution aus. Und Ludwig Simon?
Ludwig Simon hatte in dieser Zeit seine praktische Ausbildung am Trierer Gericht absolviert, war dann als Anwalt zugelassen worden. Er hat aber schon in der Zeit, wo er diesen Vorbereitungsdienst, also heute würde man sagen Referendariat, absolviert hat, hat er mit der Trierschen Zeitung zusammengearbeitet. Also die Trierische Zeitung war ja damals ein sehr oppositionelles Blatt.
Und sehr bekannt damals auch.
Sehr bekannt auch. Und da hat Ludwig Simon auch mitgearbeitet. Bislang war das nicht bekannt, was er da genau geschrieben hat, weil natürlich aufgrund der Zensur und der Überwachung die meisten Artikel anonym oder nur mit einem Symbol veröffentlicht wurden. Bei einem Artikel weiß man aber aus einem anderen komplizierten Vorgang, auf den ich jetzt nicht eingehen kann, weil das zu lange dauern würde. Aber jedenfalls bei einem Artikel ist gesichert, dass Ludwig Simon der Verfasser ist. Dadurch weiß man, welche Chiffre er benutzt hat und damit konnte ich dann einige Artikel ihm zuweisen. Und wenn man diese Artikel dann liest, dann wiederum ist auch klar, ja, die sind wirklich von Ludwig Simon. Und das war natürlich alles im Verborgenen. Wie gesagt, er wollte ja Anwalt werden und konnte seine Zulassung nicht riskieren. Aber am Trierer Gericht gab es damals wohl eine ganze Reihe von Mitarbeitern, die oppositionell eingestellt waren. Da gab es also einen Staatsprokurator Schornbaum, der dann auch später entlassen wurde, eben wegen seiner politischen Tätigkeit. Und der hat wohl die jungen Anwälte um sich herum versammelt und hat mit ihnen sozusagen, natürlich alles streng geheim, über Politik gesprochen. Und der Leiter des Trierer Gerichts damals hat den Assessoren und den jungen Anwälten befohlen, sie müssten ihre langen Bärte abschneiden, weil damals ein langer Bart galt als verdächtig. Also wer einen langen Bart hat, ist ein Revolutionär. So wie lange Zeit ja in Deutschland auch Männer mit langen Haaren irgendwie als. Ne, so.
Ja, heute sind es Hipster. Ja.
Genau, so. Und jedenfalls hat er also die Anordnung gegeben, dass die Gerichtsmitarbeiter sich ihre langen Bärte abschneiden müssen. Und daraufhin hat Ludwig Simon dann ein ziemlich langes Spottgedicht verfasst. Das wurde außerhalb von Trier in Elberfeld veröffentlicht. Aber das ist natürlich zurückgefallen. Es war dann wahrscheinlich auch klar, wer das verfasst hat. Aber dieses ziemlich lange Gedicht, wo das also durch den Kakao gezogen wird, diese Anordnung, das hat dann in Trier natürlich die Runde gemacht. Also hinter dieser offiziellen Fassade und im Zusammenhang mit dieser Überwachung existierte da so eine gewisse Opposition, die man aber heute nur schwer fassen kann, weil das eben alles heimlich ablief und daher heute kaum noch Unterlagen darüber vorhanden sind.
1848 ist dann ein unglaublich wichtiges Jahr in der Geschichte Deutschlands. Was genau ist da ja in ganz Deutschland, dann aber auch in Trier passiert?
heute würde man vielleicht sagen, da ist der Funke an das Pulverfass gekommen. Also diese ganzen Probleme, die da bestanden in Deutschland, dass eben ein sehr starker Überwachungsstaat besteht, dass Deutschland nicht vereinigt ist, sondern aus lauter kleinen Staaten besteht, dass die Fürsten entsprechend bedacht auf ihre Macht die Einigung verhindern, dass es keine Verfassung gibt, dass eben auch große soziale Probleme bestehen, hatten wir ja schon drüber gesprochen. Das alles kam zusammen, das war auch in anderen Ländern so, dass es solche Probleme gab. Und als dann gewissermaßen in Frankreich es losging, hat man das in Trier natürlich relativ schnell erfahren. Die Kommunikationswege haben sich verbessert. Also man konnte relativ schnell in Trier erfahren, was in Paris beispielsweise passierte. Und so haben sich diese verschiedenen Zentren der Revolution, wenn man so will, gegenseitig dann, ich will nicht sagen angesteckt, aber man hat das halt erfahren. Und das hat die Leute motiviert. Und so kam dann eine Dynamik ins Rollen, die dann eben in Trier, weil hier eben diese besonderen Probleme bestanden, weil man sich in Trier auch mit Preußen, man gehörte ja seit 1815 zu Preußen und mit Preußen konnte man sich nicht so recht anfreunden. Man hing also in vielen Punkten der französischen Zeit nach, zum Beispiel was Gesetze anging. Also da wurde immer versucht, auch in den ehemals französischen Gebieten preußisches Recht einzuführen und das wurde verhindert. Also teilweise noch bis 1900, also bis das bürgerliche Gesetzbuch rauskam, galten hier in Trier und Umgebung noch französische Gesetze. Konfessionelle Gegensätze spielten eine Rolle, die Preußen waren Protestanten, die Leute hier in Trier waren katholisch, klar. Dann hatte man das Gefühl, man wird unterdrückt, weil alle höheren Beamtenstellen mit Leuten aus Altpreußen, also was weiß ich, da kam dann halt der Regierungspräsident, wurde immer aus Berlin oder gar noch weiter aus Königsberg oder woher auch immer, wurde dann nach Trier versetzt, aber kein Trierer. Also so hatte man zumindest den Eindruck, hätte die Chance gehabt, so weit aufzusteigen. Und auf diese Art und Weise ist dann sozusagen das Pulverfass hochgegangen.
Und es gibt dann Barrikadenkämpfe in Berlin und Wien.
Genau.
Die Monarchen dort konzedieren Rechte. Es werden Wahlen abgehalten, sowohl für Preußen als auch für Gesamtdeutschland. Und Ludwig Simon ist da mittendrin.
Genau, Ludwig Simon ist dann wohl da so relativ schnell an die Spitze gekommen, weil er, das wird immer wieder gesagt, wohl die einmalige Gabe hatte, sehr gut reden zu können. Also Ludwig Simon muss, da gibt es vom ersten bis zum letzten Tag, wo er sich politisch engagiert hat, gibt es Berichte darüber. Das muss ein mitreißender Redner gewesen sein. Und zum Beispiel wurden in Trier immer Veranstaltungen im alten Amphitheater abgehalten. Und da war wohl irgendjemand aus Trier, der da eine Rede hielt und das muss fürchterlich gewesen sein. Der hat dann also wohl gestottert und hat da langatmig irgendwas erzählt. Und die Leute, viele einfache Leute, haben das überhaupt nicht verstanden, was der wollte. Und dann kam Ludwig Simon und hat, wie es dann so schön heißt, das Ganze erstmal auf Trierisch übersetzt. Und daraufhin haben dann auch die einfachen Leute, also die Handwerker, die Bauern, die Tagelöhner, also die wirklich die Leute, für die Ludwig Simon sich eingesetzt hat, die haben ihn verstanden und die konnte er mitreißen. Und das muss also wirklich ein Talent von ihm gewesen sein. Man kann es ja leider, weil es aus der Zeit noch keine Tonaufnahmen gibt, kann man es nicht beweisen. Aber alle Berichte sagen das übereinstimmend. Wenn man den vor eine Menschenmenge stellte, der konnte reden und der konnte die Leute mitreißen. Und so hat er sich dann Stück für Stück, natürlich gab es da auch interne Richtungskämpfe, und Überlegungen, wie können wir das machen. Also es gab dann eine mehr konstitutionell gebundene Gruppe, die also das bestehende System nicht grundsätzlich umstoßen, aber einige Reformen machen wollte. Und es gab dann eben die radikaleren Demokraten wie Ludwig Simon, die eben doch Größeres im Sinn hatten.
Und er war ja auch ein ziemlich guter Netzwerker wahrscheinlich. Er hat ja zum Beispiel auch während dem Studium schon eine Burschenschaft gegründet oder mitgegründet zumindest und war auch in Trier sehr gut vernetzt.
Ja, einerseits über seinen Vater und andererseits, ich sagte ja eben schon, dass die Eltern eine Schülerpension hatten und da sind einige Leute als Kinder untergebracht gewesen, die das Trierer Gymnasium besucht haben und mit denen er dann später auch noch Kontakt hatte. Also zum Beispiel ein Luxemburger, der dort untergebracht war, mit dem hat er später noch zusammengearbeitet und dann aus der Gegend um Bitburg kamen, die da auch untergebracht waren. Also er hat offensichtlich wirklich, wie Sie sagten, er war ein Netzwerker, er hat immer persönliche Kontakte geknüpft, war offensichtlich auch ein charmanter Gesellschafter, mit dem man einfach auch ganz normal sich sehr gut unterhalten konnte. Und auf diese Art und Weise hat er es geschafft, sich ein Netzwerk zu bauen, was man heute leider nur noch teilweise nachvollziehen kann, weil von Ludwig Simon selbst ist kein Nachlass erhalten. Es gibt immer mal wieder einzelne Briefe an andere Leute, die im Nachlass dieser anderen Leute erhalten sind. Aber sein eigener Nachlass ist zumindest bis jetzt nicht aufgetaucht. Und insofern kann man dieses Netzwerk nur noch an einzelnen Punkten immer mal wieder festmachen, aber nicht komplett rekonstruieren.
Aber Fakt ist, er war offenbar sehr bekannt, er war offenbar auch beliebt, war vernetzt und er wird gewählt bei diesen ersten freien Wahlen in Deutschland in die sogenannte Paulskirchenversammlung, also die Nationalversammlung, genau, die halt in der Paulskirche in Frankfurt ja zusammenkam.
Er war eben, das merkt man dann auch, die Leute haben sich mit ihrem Abgeordneten identifiziert. Also wenn er dann aus Frankfurt nochmal zurück nach Trier kam, um auch Bericht zu erstatten, was er dort so gemacht hat, hat man ihm einen wahnsinnigen Empfang gemacht. Es gibt ja da unter anderem das Ludwig-Simon-Lied, das damals geschrieben wurde. Das finden Sie sogar bei YouTube, wenn Sie danach suchen.
Ich dachte, Sie würden uns das jetzt vorsingen.
Nein, das wäre auch, glaube ich, ein bisschen... Also da kommt nicht viel bei raus, wenn ich versuche zu singen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das ein gewisser Personenkult war, das ist sehr negativ, aber es war eben schon so, dass dieser Ludwig Simon, der wurde dann am Schiff empfangen, dann wurde sein Bild aufgehängt, es wurde dieses Lied gesungen. Also man hat ihn dann in einem Triumphzug durch die Stadt geführt. Also er war einfach jemand, den die Leute mochten. Er kam einfach bei den Leuten gut an.
Er hat ihnen wahrscheinlich auch Hoffnung gegeben einfach.
Das auch, auf jeden Fall. Und er hat vor allem auch wohl immer den Eindruck gemacht, dass er jetzt auch jemand ist, der sich für die armen Leute einsetzt. Also die Leute haben ihm zugetraut, ja, der setzt sich wirklich für uns ein. Und das ist nicht einer, der will jetzt nur sich hier profilieren, um da irgendwie persönliche Geschäfte zu machen oder da irgendwie jetzt Ruhm und Ehre zu erreichen. Sondern diese Überzeugung, die war wohl echt und wurde wohl auch so entgegengenommen von den Leuten.
Und dann ist er in Frankfurt, wahrscheinlich voller Enthusiasmus, an den Main gereist. Es gab ja auch noch andere demokratische Mitstreiter hier in der Region.
Ja, natürlich, klar.
Und wird wahrscheinlich dann ziemlich schnell festgestellt haben, läuft doch nicht so gut die Revolution. Also diese bedrängten Monarchen haben dann ja auch allmählich Stück für Stück wieder verlorenes Terrain zurückerobert. Was hat er denn da bewirkt in Frankfurt? Was hat er denn da gemacht?
In der Paulskirche gehörte er zur äußersten Linken, zur sogenannten Fraktion Donnersberg. Also diese Namen, die sind etwas merkwürdig, die hängen aber damit zusammen, dass diese Fraktionen, Parteien im heutigen Sinne gab es ja noch nicht, dass diese Fraktionen sich immer in bestimmten Lokalen trafen. Und das Lokal, in dem sich diese äußerst linke, ganz links stehende Fraktion traf, das hieß eben Donnersberg. Und wenn man sagt, die äußerste Linke, dann sind das aus heutiger Perspektive Dinge, die wir heute eigentlich als ganz normal ansehen. Also zum Beispiel ein allgemeines, freies und gleiches Wahlrecht, wohlgemerkt nur für Männer. Frauenwahlrecht wurde ja erst nach dem Ersten Weltkrieg dann eingeführt. Die Abschaffung der Privilegien des Adels, also solche Dinge, die waren damals aber eben extrem links. Übrigens ja auch diese Bezeichnungen rechts, Mitte und links, das kommt ja aus der Paulskirche. Also durch die Sitzordnung hat sich in Deutschland dieser Sprachgebrauch festgesetzt, dass eben links für eine bestimmte Richtung steht und rechts auch. Und die Mitte, dann später das Zentrum. Die Zentrumspartei ist ja vielleicht noch ein Begriff, einer der Vorgänger der CDU. Jedenfalls, also Ludwig Simon gehörte dazu der äußersten Linken. Und er war dann eben, wie ich schon sagte, sozusagen der Star des Parlaments. Also eine Rede von Simon. Es gibt selbst von seinen scharfen Gegnern gibt es Berichte, die dann sagen, ja, also inhaltlich, oh Gott, aber reden kann er. Also reden und die Leute mitreißen, das muss seine Aufgabe gewesen sein. Er sah wohl auch nicht schlecht aus. Es gibt ja ein Foto von ihm aus diesen Jahren. Und auch, um das jetzt mal, was die Zeitgenossen immer hervorheben, was wir heute vielleicht auch ein bisschen schräg finden, aber es war ja auch so, in der Paulskirche durften ja Frauen als Zuschauerinnen den Sitzungen beiwohnen. Frauen hatten ja noch kein Wahlrecht, waren also dementsprechend nicht als Abgeordnete.
Ich wollte gerade fragen, wo sind die Frauen in dieser Revolution?
Die waren, die spielten da eigentlich nur so eine Rolle am Rande, weil sie eben, sie hatten ja kein Wahlrecht. Und natürlich gab es auch Frauen, die sich im demokratischen Sinne engagiert haben, aber eben bei Ludwig Simon in seinem Umfeld gab es das in der Form nicht. Also er hatte jetzt nicht irgendwie eine Frau an seiner Seite, die ihn unterstützt hätte oder die mit ihm zusammengearbeitet hätte. Das gab es halt nicht. Das war eben dann etwas, wo wir aus heutiger Sicht sagen, da waren sie eben doch noch nicht so modern. Na, jedenfalls war es aber so, dass zum Beispiel also Frauen den Sitzungen als Zuschauerinnen beiwohnen durften und die müssen wohl immer begeistert gewesen sein von Ludwig Simon und haben ihm Blumensträuße zugeworfen und solche Dinge. Das ist auch aus heutiger Sicht banal, aber das war damals eben was ganz Neues. Also, dass es so ein Parlament gibt, wo man hingehen kann, jeder, der will, auch Frauen, und dann da dem Redner einen Blumenstrauß zuwirft. Also, das war irgendwie was, das war ganz neu, das kannte man so gar nicht. Also, es gibt ein Foto, eine Daguerreotypie, eine sogenannte. Zwei Fotografen gab es in Frankfurt, die haben alle Abgeordneten fotografiert. Und von Ludwig Simon ist dieses Bild erhalten geblieben, dieses eine. Und da sieht man schon, dass er sicher nicht schlecht aussah. Also er war zwar etwas klein gewachsen, angeblich, aber er muss wohl auch einfach äußerlich ein attraktiver Typ gewesen sein, was ihm sicherlich auch manches erleichtert hat.
Und einen Vollbart hat er.
Den hatte er dann, das durfte er dann ja auch. Wobei das aber eben, wie gesagt, in der Paulskirche, es gab noch mehr Leute auf der Linken, die einen Vollbart hatten. Also ein schöner langer Bart war damals auf der Linken durchaus auch ja, so ein Modeaccessoire.
Für uns heute sind das Demokraten, aufrechte Kämpfer für Grundrechte, für Menschenrechte. Aber damals waren diese Vorkämpfer nicht bei allen beliebt. Es gibt ja zum Beispiel diesen wundersamen Bericht von Felix Müller, der war damals preußischer Polizeikommissar in Trier. Und der schreibt eher von Gesindel und Lumpen und hat auch für diese Demokraten kein gutes Wort übrig gehabt.
Also einerseits ist es sicher richtig, dass das natürlich so war, dass man diesen Vorwurf, ja, das sind ja alles Lumpen und Verbrecher und die tun sich ja nur mit, ja, heute würde man sagen, der Unterschicht zusammen, weil die Unterschicht eben gar keine Politik machen will, sondern die wollen da irgendwie stehlen und rauben. Also es gab da auch, das muss man auch ganz klar sagen, es gab halt auch Fälle, wo dann eben zum Beispiel da jemand als angeblicher Reaktionär, wo also dann die Revolutionäre hinmarschiert sind und haben die Weinfässer aus dessen Keller geklaut. Also es gab tatsächlich solche Übergriffe, wo man aus heutiger Sicht auch sagen würde, das hat nichts mehr mit Politik zu tun, sondern da wollte halt jemand sich mal schnell was aneignen. Aber natürlich war es eben so, dass diese Vorkommnisse, die es gegeben hat, dass die natürlich dann in der Wahrnehmung der Gegner entsprechend symptomatisch gesehen wurden. Also es gibt einen Brief einer Dame aus Trier, die sich eben dazu äußert, ja, Advokat Simon ist arm in Arm mit den größten Lumpen durch die Stadt gezogen und dass diese Revolutionäre, dass die ja alle nur, entschuldigen Sie, saufen würden und sowas. Also das war so das, ja, ich will nicht sagen Totschlagargument, aber das war dann doch etwas, was sehr stark von den Gegnern vorgebracht und entsprechend natürlich auch aufgebauscht wurde.
Wird seinem Wirken in Frankfurt aber überhaupt nicht gerecht?
Nein, also wie gesagt, das, was in Frankfurt war, was er dort getan hat, das muss man auch aus heutiger Sicht, kann man das hoch anrechnen und viele Dinge, für die er sich damals eingesetzt hat, sind eigentlich das, was wir auch heute noch vertreten würden. Nicht mit allem war er erfolgreich. Also zum Beispiel war er ja immer sehr dagegen, dass an der Spitze des Vereinigten Deutschlands ein Erbkaiser steht. Also jemand, der Kaiser qua Geburt ist, der also deutscher Kaiser wird, weil sein Vater das schon war oder seine Familie. Und Ludwig Simon hat immer gesagt, nein, das lehne ich ab, weil so jemand, der dieses Amt von der Geburt her praktisch zugeteilt bekommt, der ist ja niemandem gegenüber verantwortlich. Also der kann ja machen, was er will. Der muss ja nicht befürchten, dass er dann bei der nächsten Wahl abgewählt wird. Und deswegen wollte er sich mit so einem Erbkaiser, das war ihm zuwider. Also da hat er flammende Reden gegen gehalten. Aber dann hat die Mehrheit in der Paulskirche sich dann eben doch für einen solchen Erbkaiser ausgesprochen. Und in dem Augenblick, das muss man dann auch sagen, das ist das, was ich an Ludwig Simon sehr faszinierend finde, in dem Augenblick hat er gesagt, gut, die Mehrheit hat jetzt was anderes beschlossen, ich bin anderer Meinung, aber ich beuge mich selbstverständlich dem Beschluss der Mehrheit und ich setze mich dafür ein.
März 1849 in der Paulskirche wird die erste demokratische Verfassung von Deutschland verabschiedet. Können Sie kurz zusammenfassen, was so die wichtigsten Kernpunkte waren dieser aus heutiger Sicht der berühmten Verfassung, die ja leider nie in Kraft getreten ist?
Ja, also zum Beispiel, dass eben ein Wahlrecht vorgesehen ist, das auch unabhängig vom Besitz und von der sozialen Stellung war. Also das war etwas, was Ludwig Simon immer sehr wichtig war, dass er gesagt hat, ein Wahlrecht, das auf Ausbildung, also das, was weiß ich, zum Beispiel nur Leute mit einer akademischen Bildung wählen dürfen oder nur Leute, die ein gewisses Vermögen haben, das lehnt er vehement ab. Das ist unmöglich, weil die Leute, die, wie er das ausgedrückt hat, im Zweifelsfalle in den Krieg geschickt werden und die auch Steuern zahlen müssen, die müssen auch wählen dürfen, damit sie auch entscheiden dürfen, was mit ihnen passiert. Das gehört also zu den Dingen, die wir heute noch unterschreiben würden. Wie gesagt, was dann ja leider eben vorgesehen war, also leider aus der Sicht von Ludwig Simon, war dieser Erbkaiser, den er eben abgelehnt hat. Insofern gab es Punkte, mit denen er nicht zufrieden war. Sicher im Großen und Ganzen stand er hinter dieser Verfassung. Also wie gesagt, einerseits, weil er ja sich dem Mehrheitsbeschluss beugte und zum anderen, weil eben doch im Großen und Ganzen viele wichtige Punkte für ihn darin verwirklicht waren. Er hat sich dann ja auch, das ist dann der nächste Punkt, wo es dann schwierig wird, als eben die Paulskirchenversammlung nach und nach aufgelöst wurde, weil immer mehr Länder oder Regierungen von immer mehr Ländern die Abgeordneten zurückriefen. Also der preußische König hat ja die Kaiserkrone abgelehnt und daraufhin fing es an, dass eben die einzelnen Länder die Abgeordneten zurückriefen. Auch nicht alle Länder haben die Verfassung anerkannt. Also zum Beispiel der König von Württemberg hat es anerkannt, aber der preußische König natürlich nicht.
Immerhin 28 deutsche Staaten haben diese Verfassung unterschrieben.
Ne? Genau, also immerhin. Aber natürlich war zum Beispiel Preußen als große Macht war eben nicht dabei und damit war das Ganze natürlich von vornherein schon ein bisschen delegitimiert in den Augen der Gegner. Und es fing dann eben an, dass einzelne Länder ihre Abgeordneten zurückberufen haben. Und Ludwig Simon weigerte sich natürlich, zurückzugehen nach Trier, weil er sagte, ich bin hier gewählt worden. Und wir haben zwar jetzt die Verfassung verabschiedet, wir haben die also beschlossen, aber wir müssen jetzt auch darauf achten, dass die durchgesetzt wird. Wir müssen uns da jetzt einsetzen. Und da fing es dann eben an, dass es langsam aber sicher darauf hinauslief, dass sich eben in einzelnen Gebieten in Deutschland, dass es dann auch zu Gewalt kam, wo eben versucht wurde, jetzt diese Verfassung durchzusetzen und wo dann eben auch natürlich diese Gewalt, Aufstände und all das, was so dazugehört, dann natürlich auch für die Reaktion, also für die Gegner des Ganzen, wieder den Ansatzpunkt gab zu sagen, ja, guckt an hier, die gehen mit Gewalt vor, dann gehen wir auch mit Gewalt dagegen vor.
War ja auch bei uns in der Region, da hat es ja auch immer wieder seit Beginn der Revolution Unruhen gegeben. Der bekannteste Fall ist ja dann im Mai 1849 gewesen, der Sturm auf das Prümer Zeughaus. Da war Ludwig Simon jetzt nicht involviert, da waren andere Revolutionäre dabei, wie zum Beispiel Karl Grün, übrigens auch aus Trier, ein Journalist. Oder zum Beispiel ein Vorfahr von Otto Schily, dem späteren Bundesminister für Inneres, nämlich Viktor Schily, das war damals, glaube ich, auch ein Advokat.
Genau.
Und da hat es ja damals an der Mosel eine Versammlung gegeben, auf der Marienburg, das ist, glaube ich, bei Zell. Und dann ist da daraufhin ja ein größerer Trupp nach Prüm gezogen und hat versucht, dort halt eben an die Waffen zu kommen, im Zeughaus. Ne?
Ja, also da muss dann dieser Viktor Schily, der ist wie der Hauptmann von Köpenick mit einer Uniform aufgetreten und hat dem Zeughausverwalter, der dann da saß, gesagt, so, du, ich gebe dir jetzt den Befehl, rück die Waffen raus. Und das haben die nicht gemacht. Und dann sind eben die Leute, die die Waffen haben wollten, da mit Gewalt gegen das Zeughaus an. Und dann wurde aus dem Zeughaus geschossen und die anderen haben auch geschossen. Vor ein paar Jahren hat man übrigens die Überreste dieses Zeughauses ausgegraben. Und da wurden tatsächlich zwischen den Pflastersteinen noch Gewehrkugeln gefunden, die wahrscheinlich aus dieser Zeit stammen. Man wollte die Waffen haben, um sie runter in die Pfalz zu bringen, wo damals eben diese Aufstände schon liefen. Aber das ist dann auch letztlich, muss man sagen, alles gescheitert, weil einerseits kam man nicht so direkt an die Waffen und man hatte sich wohl auch nicht so recht darüber gedacht, ja, wie schaffen wir die denn jetzt eigentlich zu den Aufständischen? Und dann waren natürlich auch viele Leute, die dann in dem Augenblick kalte Füße bekommen haben. Also das verlief sich dann auch alles etwas. Also da waren dann auch teilweise die Leute zwar vielleicht motiviert, aber natürlich auch entsprechend nicht ausgerüstet, um gegen ausgebildete und bewaffnete Soldaten vorzugehen. Das muss man auch ganz klar sagen.
Und auch Ludwig Simon ist ja gescheitert mit seiner eigenen Aufstandsbeteiligung.
Also Ludwig Simon war dann sozusagen mit den letzten Abgeordneten in der Paulskirche, die dann nach Stuttgart gegangen sind, weil in Frankfurt wurde die Situation immer brenzlicher. Also da musste man damit rechnen, dass jetzt bald wirklich mit Gewalt die Abgeordneten vertrieben werden. Und dann sind sie nach Stuttgart gegangen, weil eben der württembergische König einer der wenigen waren, die Reichsverfassung anerkannt hatten. Und man glaubte sich deswegen da sicherer. Aber das funktionierte dann eben auch nicht. Also dieses sogenannte Rumpfparlament hat nur wenige Male getagt und das zerfiel dann auch alles. Also da war der Druck von außen zu groß. Immer mehr Leute sind dann auch gegangen und wollten nicht mehr mitmachen. Und Ludwig Simon hat sich dann auch noch, im Schwarzwald glaube ich war das, hat er dann auch noch versucht, Aufständische zu unterstützen. Aber er musste dann sehr schnell einsehen, dass da wirklich die Bauern mit Sensen und Dreschflegeln standen. Und wenn die gegen preußische Soldaten, die natürlich perfekt ausgebildet und perfekt ausgestattet waren nach damaligen Verhältnissen, wenn die gegen die marschiert wären, das hätte ein Blutbad gegeben. Und dann hat er den Leuten gesagt, pass auf, das hier, das hat keinen Sinn mehr. Geht nach Hause, kümmert euch um eure Familie, kümmert euch um euren Hof. Ihr bringt euch hier um Kopf und Kragen. Das ist jetzt verloren. Und er ist dann ja eben selbst auch über die Grenze in die Schweiz.
Warum musste er denn flüchten?
Ja, weil dann eben damit zu rechnen war, dass man ihn wegen der Beteiligung an diesen Aufständen und auch wegen der Beteiligung an diesem sogenannten Stuttgarter Rumpfparlament verurteilen würde. Also dieses Rumpfparlament oder die Beteiligung an diesem Rumpfparlament, das wurde ihm als Hochverrat ausgelegt und man hat ihn dann in Abwesenheit verurteilt wegen Hochverrat. Und man hat auch noch versucht, ihn nach Trier zurückzuholen, indem man ihn zu einer Wehrübung einberufen hat. Er war ja, wie gesagt, Reserveoffizier. Und dann hat man ihn zu einer Wehrübung einberufen. Und er wusste natürlich ganz genau, wenn er zurück nach Trier geht und sich da in der Kaserne meldet, da klicken sofort die Handschellen. Er ist also nicht zurückgegangen. Und das hat man ihm dann als Desertion vorgeworfen. Also man hat behauptet, er wäre desertiert.
Weil er den Befehl verweigert hat.
Genau, weil er eben dieser Einberufung nicht Folge geleistet hat. Und deswegen wurde er dann auch verurteilt. Und das Ganze führte dann eben zu dieser, was wir heute völlig absurd finden. Also er wurde zum Tode verurteilt. Und weil man ihn ja zum Glück nicht finden konnte, er saß in der Schweiz oder man kam nicht an ihn heran, hat man dann diese Hinrichtung sozusagen symbolisch vollstreckt. Man hat also auf dem Hauptmarkt in Trier einen Pranger errichtet, hat das Urteil verlesen und hat dieses Urteil dann an den Pranger angeheftet. Und nach Aussage von Ludwig Simon ging das aber nach hinten los, also dieser Plan, ihn zu diskreditieren, dass man dann am anderen Morgen, der Pranger stand unmittelbar vor der Hauptwache, also vor den Augen der preußischen Soldaten, dass man am anderen Morgen feststellen musste, dass die Trierer diesen Pranger und dieses daran angeheftete Todesurteil mit Rosen dekoriert hatten. Also offensichtlich war er in der Bevölkerung immer noch so populär, dass man ein Zeichen setzen wollte und gesagt hat, also von sowas wie dieser symbolischen Hinrichtung lassen wir uns nicht abbringen. Der Ludwig Simon, das ist unser Mann, das ist unser Verbündeter und wir zeigen, dass wir nach wie vor zu ihm stehen. Ludwig Simon saß ja in der Schweiz, konnte dort nicht arbeiten, brauchte Geld. Es gab dann verschiedene Vereine, die diese Flüchtlinge unterstützt haben. Also in Trier hat man dann Geld gesammelt. Das wurde dann über das Bankhaus Reverschon, wurde das an Ludwig Simon überwiesen. Das war dann natürlich auch alles getarnt. Also zum Beispiel hat man dann pro forma gedruckte Exemplare dieser Paulskirchenverfassung verkauft. Aber in Wirklichkeit ging es natürlich darum, Spenden zu sammeln, die dann eben an die Flüchtlinge überwiesen wurden. Das war für Ludwig Simon ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das hat ihm sicher geholfen und es war für ihn sicher auch wichtig zu erfahren, ja, wir haben ihn nicht vergessen in Trier. Er ist also nach wie vor dort bei seinen Wählern präsent, aber rein praktisch hat ihm das natürlich nicht viel gebracht.
Immerhin ist er ja im Exil jetzt nicht ganz in Armut versunken.
Ja, sagen wir mal so, am Anfang schon. Das Problem war ja, er saß ja in der Schweiz und er konnte als Anwalt der Schweiz nicht arbeiten, weil es da ein ganz anders geartetes Recht gab. Also da hatte er überhaupt keine Ahnung. Er hat dann versucht, als Journalist zu arbeiten, aber das funktionierte auch nicht so recht. Man hat ihm dann vorgeschlagen, er solle doch vielleicht, wie das viele 48er getan haben, nach Amerika auswandern. Das hat er aber auch abgelehnt, weil er kein Englisch sprach. Also er hatte auf dem Gymnasium kein Englisch gelernt und er sagte, nee, also wenn ich mir jetzt irgendwie eine Farm in Texas kaufe, da scheitere ich, das mache ich nicht. Und wahrscheinlich hatte er auch die Hoffnung, von der Schweiz aus politisch noch was zu bewirken. Also er hat sich dann auch immer mit ehemaligen Mitstreitern hat er sich getroffen, die nicht verhaftet worden waren, die dann in die Schweiz reisten und sich mit ihm getroffen haben. Und er musste in der Schweiz auch häufig den Wohnort wechseln, weil er immer in Gefahr war, ausgewiesen zu werden. Also das war alles nicht so einfach. Also er war da sozusagen immer gefährdet. Einerseits natürlich, weil die Schweiz, wie das vielleicht ja heute auch in solchen Situationen ist, es waren viele Flüchtlinge da und man sagte dann, ja, die können wir nicht alle unterbringen, die können wir nicht alle versorgen, das geht nicht. Also wie sowas dann halt läuft. Und man hat dann natürlich auch Druck von außen auf die Schweiz ausgeübt, so nach dem Motto, hier sitzen diese ganzen politisch Bedenklichen, jetzt tut mal was dagegen. Also die Situation war nicht so schön. Er war dann auch in Italien, hat er sich noch eine Weile aufgehalten. Auch ganz, ganz seltsam eigentlich, oder aus heutiger Sicht nicht seltsam, aber damals war es seltsam. Er hat sich dort einer Familie angeschlossen. Da lebte also eine wohlhabende Dame aus Frankfurt, die mit ihrem Sohn ins Exil gegangen ist. Also der Sohn hatte sich politisch exponiert, musste ins Exil. Sie ist mit den anderen Kindern mitgegangen. Ihr Ehemann, sie war verheiratet, ihr Ehemann saß in Frankfurt. Und dieser Familie hat er sich angeschlossen, was natürlich für seine Gegner, unter anderem auch Karl Marx, natürlich bedeutet, naja, der hat ja wohl mit der da irgendwie eine Liebschaft. Die ist verheiratet, aber der hat eine Liebschaft mit der. Also das hat Karl Marx auch so in einem Brief geäußert. Materiell und durch die Angriffe von außen war das sicher auch wieder sehr unangenehm. Er hat sich am Ende dann entschieden, als er merkte, dass es als Journalist und als Anwalt und auch politisch, dass das so nicht funktioniert, hat er dann über die Vermittlung dieser Dame, eine Frau Hohenemser war das, der er sich da angeschlossen hatte, deren Familie, die hat ihm also eine Stelle vermittelt in Paris, in einem Bankhaus. Dann ist er also nach Paris gegangen und hat dort in einem Bankhaus gearbeitet, hat eine gewisse Zeit später dann auch ein eigenes Bankhaus gegründet und hat natürlich auch geschäftlich dann seine alten Kontakte wieder auffrischen können und hat wohl mit diesem Bankhaus, das er dann später hatte, also wir sind jetzt dann in den 1860er Jahren, hat er dann wohl auch ein gewisses Vermögen erworben. Also er hat dann dort dieses eigene Bankhaus betrieben und muss wohl in recht guten Verhältnissen gelebt haben.
Und dann rücken ihm die Preußen wieder auf die Pelle.
Genau.
1870,
der genau, Krieg. Also der, es ist dann der Krieg 1870. Ludwig Simon stand in Preußen immer noch auf der schwarzen Liste. Man hat also noch in den 1860er Jahren hat man Ermittlungen angestellt, weil ein junger Mann aus Trier ihn besucht hat in Paris. Und dann wollte man halt herausfinden, ja, wer ist dieser junge Kerl und was macht er denn da mit dem Simon? Ludwig Simon wurde immer noch in irgendeiner Weise auf der Liste geführt. Und er hat halt die Befürchtung gehabt, dass er eben, wenn die Preußen nach Paris kommen, dass er dann verhaftet wird. Man muss dazu auch noch sagen, er hatte dann auch selbst noch eine Familie gegründet. Also er hatte eine deutlich jüngere Frau geheiratet, mit der er dann auch eine Tochter hatte. Und natürlich, wenn sowas im Raum steht, denkt man auch anders. Dann muss man halt auch auf andere Leute Rücksicht nehmen und kann nicht mehr so das Risiko eingehen, wie man das vielleicht früher konnte. Und so ist er dann eben mit seiner Familie wieder zurück in die Schweiz und hat dann dort seine letzten Lebensjahre verbracht. Er ist ja dann leider relativ schnell, ist er dann ja verstorben. Er litt seit den Exilsjahren an einer Magenkrankheit, die mal besser, mal schlechter war und die dann aber letztlich eben zu seinem Tod geführt hat, 1872. Also dieses private Glück war dann leider von sehr kurzer Dauer für ihn.
Ist denn bekannt, ob er mit dieser Reichsgründung 1870, das war ja eine sozusagen von Preußen vorangetriebene Einigung unter sozusagen konservativen Vorzeichen. Ist er denn damit zufrieden gewesen?
Nein, es war eben so, das hat er zusammengefasst mit dem Satz, nun haben sie Einheit ohne die Freiheit gemacht. Also für ihn war die deutsche Einheit und die Freiheit. Seiner Meinung nach musste man beides gleichzeitig verwirklichen. Und er hat eben gesehen, dass zwar jetzt dass Deutschland eben dann vereinigt war und dass es dieses Reich gab, aber dass eben es keine Freiheit gab. Und deswegen hat er dann also noch sozusagen gewissermaßen hat er sich da nochmal kämpferisch geäußert und hat gesagt, wir müssen jetzt hier weiter um die Freiheit schreien und hoffentlich helfen andere uns zu schreien, wenn wir heiser geworden sind, sinngemäß. Also er war da noch sehr kämpferisch, aber er hat halt gemerkt, da war jetzt erstmal was, an dem er nicht mehr vorbeikam.
1872 ist Ludwig Simon gestorben. Was erinnert denn heute noch an ihn, auch hier in seiner Geburtsstadt? Weil das Haus seiner Eltern steht ja auch nicht mehr.
Also das Haus seiner Eltern ist später abgerissen worden. Es stand direkt neben der Kirche St. Paulin. Also wenn man vor dem heutigen Pfarrhaus von St. Paulin steht rechts, da stand das Elternhaus von Ludwig Simon. Man hat dann sich auch in Trier lange Zeit mit Ludwig Simon etwas schwer getan. Also er war praktisch völlig vergessen. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts wurde er sozusagen wiederentdeckt. Aber man wollte nicht so recht was von ihm wissen. Und auch noch die erste umfangreiche Arbeit, die 1950 über ihn geschrieben wurde, eine Dissertation, da hat also der Verfasser in Trier niemand gefunden, der ihm die Drucklegung finanziert hat. Und das ist vielleicht bezeichnend, dass man sich damals, obwohl eben durch das Jahr 1948, 100 Jahre Revolution, ja nochmal ein gewisses Gedenken war und auch der demokratische Neubeginn ja durchaus auch den Anlass geboten hätte, aber dass man eben in Trier mit Ludwig Simon ja ein bisschen gefremdelt hat. Das hat sicher auch was damit zu tun, dass er in vielen Punkten sich auch kirchenkritisch geäußert hat, also nicht religionskritisch oder atheistisch, sondern kirchenkritisch, also dass seiner Meinung nach die Kirche keinen Einfluss auf die weltliche Politik nehmen durfte. Und wir wissen ja alle, dass der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg ja dann doch sehr stark die Ära Adenauer von der Kirche geprägt war und Trier natürlich als Bischofssitz ja schon dreimal. Und wahrscheinlich hat das dazu geführt, dass man damals also mit Ludwig Simon immer noch gefremdelt hat. Diese Arbeit wurde nicht gedruckt. Und erst in den 70er Jahren hat man dann in einem Neubaugebiet in Trier eine Straße nach ihm benannt. Also Karl Marx wurde schon früher geehrt mit einer Straßenbenennung. Aber Ludwig Simon dann eben erst sehr viel später. Dann gab es eine Ludwig-Simon-Realschule, die aber durch eine Schulreform mittlerweile aufgelöst wurde. Aber anders als für Karl Marx hat man es eben auch in Trier noch nicht für nötig gehalten, Ludwig Simon zumindest mal durch ein Denkmal oder eine Gedenktafel zu ehren. Also das finde ich nach wie vor etwas bedauerlich. Vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht tritt ja mal jemand die Initiative los, dass man das mal in Angriff nimmt. Weil er es eigentlich durchaus verdient hätte, nicht. Wenn ich gefragt werde, was war denn eigentlich dieser Ludwig Simon und wofür stand der, dann sage ich immer einen Satz, den er mal so nebenbei erwähnt hat. Und der Satz lautet, wer mehr Freiheit für sich als für andere will, der will die wahre Freiheit nicht. Also sozusagen Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenken. Das hat Ludwig Simon schon vorweggenommen.
Herr Fachbach, vielen Dank für diese Informationen. Und wer mehr wissen will zu Ludwig Simon findet ihr weitere Informationen auch zur Revolution von 1848, 49 bei uns auf volkshorn.de und natürlich im Buch von Jens Fachbach, Ludwig Simon von Trier, 48er Exzellent Europäer, ein Lebensbild. Vielen Dank.
Ja, ich kann sagen, auch vielen Dank für die Einladung, dass ich hier an Ludwig Simon erinnern durfte. Und vielleicht hat ja jemand dann jetzt mal Interesse daran, sich wieder mit ihm zu beschäftigen.
Und wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr uns wie immer schreiben per Mail an podcast@volksfreund.de. Bis dahin und bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.